Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Mai 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt abonnieren, so können Sie die Art von Journalismus am besten unterstützen. Oder ihr könnt uns auch mit Unterstützungsbeiträgen unterstützen. Ihr seht zum Schluss der Shownotes, wie ihr das machen könnt. Jeder Betrag ist nützlich und hilft einem unabhängigen, liberalen, kritischen, aber auch ab und zu lustigem Journalismus. Gut, Dominik, heute ist Bundesrat. Ja, was ist alles rausgekommen?
Man hat die Abstimmungsvorlagen für den 27. September festgelegt. Es sind zwei Sachen, die wir abstimmen wollen. Einerseits über die Neutralitätsinitiative und andererseits über die Ernährungsinitiative. Bei der Neutralitätsinitiative geht es eben darum, die Neutralität und was sie bedeutet, dass man keine Wirtschaftssanktionen ausser vom Sicherheitsrat der UNO mehr kann teilnehmen. Und bei der Ernährungsinitiative ist der nächste Anlauf von links-grün, dass man die ganze Lebensmittelproduktion umwandelt, eigentlich zu vegetarischer Produktion. Du setzt ein bisschen verkürzen. Die Initianten würden sagen, grosser Skandal. Aber es geht schon klar darum. Es heisst auch im Titel mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser. Eigentlich fertig mit Fleisch. Es ist die Fertig mit Fleisch-Initiative.
Gut, ist noch interessant, das tut ja wahrscheinlich vor allem die Linke mobilisieren, damit man die Neutralitätsinitiative kann bodigen. Das ist die taktische Überlegung. Aber es gibt noch eine andere taktische Überlegung, die jetzt moniert wird von der SP. Und was geht es da?
Ja, die SP schreibt in einer Medienmitteilung, dass sie die Taktiererei vom Bundesrat will, die Lockerung vom Kriegsmaterialgesetz nicht am gleichen Sonntag bringt. Und ich muss zugeben, das stimmt ziemlich sicher. Selbstverständlich würde das der Bundesrat sagen, nein, haben wir gar nicht gemacht und irgendwelche Gründe erfinden. Aber es ist natürlich schon so, man hat Angst, die Kriegsmaterialgesetzrevision, die ist wichtig für die Armee, für die Rüstungsindustrie, für die Sicherheit der Schweiz. Aber die Lockerung, die kommt auch bei Leuten, die Neutralität natürlich gut finden, nicht gut an, auf der SVP-Seite. Und darum bringt man sie nicht am gleichen Sonntag, weil man sonst das Gefühl hat, es gibt so Hufeisentheorie, Kritik von links und Kritik aus der SVP könnte dann die Kriegsmaterialvorlage zu Boden bringen.
Genau, und so wie wir Economy Suisse einschätzen, werden sie ja die Neutralitätsinitiative, ich weiss zwar gar nicht, ob der Wirtschaftsverband da eine Kampagne macht, keine Ahnung, könnte ja noch passieren, und sie werden dann sicher argumentieren, dass sie eine Putin-Initiative, ja. Haben wir schon so gehört aus dem FDP-Generalsekretariat, und wenn man das natürlich bringt, dann provoziert man wirklich genau den ganzen Putin-Flügel von der SVP, den ich nicht so gross finde, aber ich glaube, der wird eben dann mobilisiert, also von dem her ist klar, die taktische Überlegung ist wahrscheinlich richtig und ich finde sie sehr richtig, weil die Lockerung vom Kriegsmaterialgesetz ist extrem wichtig. Die muss jetzt kommen, die ist auch wichtiger als die Ernährungsinitiative von der Linken, wo sie uns wieder probieren, ihre vegane Bratwurst zu verkaufen. Das ist jetzt einfach nicht so wichtig. Das andere wäre wirklich wirtschaftlich genau. Sehr wichtig. Also von dem her habe ich jetzt gar nichts dagegen, dass der Bundesrat das so macht. Gut, gehen wir zu etwas anderem, wo auf den ersten Blick positiv aussieht. Der Bundesrat hat endlich gehört auf den Nebelspalter. Und was macht der Bundesrat?
Er hört auch aufs Parlament. Oder man kann sagen, das Parlament hat auf uns gehört und beschlossen, dass der Bundesrat muss 25 Millionen Franken sparen bei der Öffentlichkeitsarbeit und das bis ins Jahr 2029. Er hat bereits einen Beschluss gefasst, 6,1 Millionen und der Rest, der hat er jetzt festgelegt, wie er das in den nächsten Jahren sparen will. Er ist aber immer noch ein bisschen beleidigt, weil im zweiten Abschnitt von der Medienmitteilung sagt er, ja, also der Aufbau, die Kostensteigerung, die sind also nur zur Hälfte wirklich erfolgt. Zur anderen Hälfte sei das gewesen, weil man irgendwie Umbuchungen, also weil man Sachen auf Öffentlichkeitsarbeit gebucht hat, die man vorher nicht auf Öffentlichkeitsarbeit hatte. Aber man macht es also trotzdem. Man drückt den Personalbestand um über 60 Vollzeitstellen tiefer ansetzen und den Gesamtaufwand um mehr als 20% senken. Und es gibt dann weniger Social Media und Webgeschichten. Ja, und es gibt aber, man könne Entlassungen, ganz schlimm, nicht ausschliessen. Das ist toll. Und ich weiss aus Leuten, die mit der Kommunikation zu tun haben, die verantwortlich sind für die Kommunikation, die sind froh um den Entscheid. Weil jetzt können sie die holen, oder Entschuldigung, sind nicht hol. Nein, natürlich sind sie nicht hol. Aber die Leute, die nicht viel Leistung bringen, kann man jetzt loswerden.
Genau, das ist eben wirklich ein bisschen Perversion von all diesen Errungenschaften, natürlich von den Gewerkschaften, dass man Leute nicht entlassen kann. Und dann am Schluss sind die Leute froh, wenn man das Budget kürzt, weil sonst hat man keinen Grund mehr, Leute zu entlassen. Das zeigt ja, wie pervers das ist. Man sollte eigentlich immer können Leute ja, entlassen, die nicht die Leistung bringen. Wir werden auch entlassen oder verlieren unseren Job oder verlieren den Nebelspalter, wenn wir unsere Leistung nicht bringen. Das ist einfach so, es ist normal. Warum soll das in der Verwaltung anders sein? Die Verwaltung ist nicht ein fremder Planet. Aber vielleicht eine Aufforderung an alle jungen Journalisten, die das jetzt gehört haben. Schauen in einem Jahr, wie viele Stellen sind noch da? Sind die 60 Stellen wirklich weg? Oder sind sie immer noch da? Und wir sind da ein bisschen skeptisch. Wir kennen die Bundesverwaltung. Und die Bundesverwaltung ist immer unendlich kreativ, wenn es darum geht, ihre Stellen zu retten und zu verteidigen und den Bundesrat zu unterlaufen. Aber wie gesagt, tönt hier nachfragen in einem Jahr. Gut, ein anderer Bericht, der auch gut tönt auf den ersten Blick, ist auch aus dem Bundesrat. Es geht um die Ukraine. Flüchtlinge, ja, was ist da beschlossen?
Die sollen mehr arbeiten. Heute sind 37% sind erwerbstätig von denen, die mit Schutzstatus S in der Schweiz sind. Das sind rund gut 70'000 Personen. Das will man aufbringen auf 50%. Ich weiß gar nicht, warum so bescheidene Ambitionen. In Polen sind sehr viel, ich habe in Erinnerung, sind es 80 oder 90%. Ich finde auch, eigentlich sollten alle arbeiten, wie immer. Wir wiederholen uns. Milton Friedman hat gesagt, es gibt keine offene Grenze und gleichzeitig Sozialstaat oder der Sozialstaat geht halt unter. Aber man will jetzt etwas machen, aber wenn nachher Lise ist, also es ist, künftig haben sie einen Anspruch auf einen Kantonswechsel, wenn sie Sozialhilfe unabhängig sind und eben das Arbeitsverhältnis seit mindestens 12 Monaten besteht. Also bis jetzt haben sie offenbar, obwohl sie geschafft haben, nicht dürfen in einen anderen Kanton ziehen. Was ist das für ein Dreierfassstür? Und sie haben besseren Zugang zu den Angeboten der öffentlichen Arbeit. Vermittlung. Heisst das, man hat bis jetzt, wenn jemand in die Arbeitsvermittlung wählen, hat man gesagt, nein, du bist Schutzstatus S, wir nehmen dich nicht auf in die Arbeitsvermittlung. Da fragst du dich einfach, wer um Himmels Willen? Und ich meine, wann ist das losgegangen? 2000
vor 4 Jahren.
Vor 4 Jahren. Und bis jetzt haben die keinen Zugang zu der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Ja, kein Wunder, schaffen nur 37%.
Und das ist der Grund, warum die Initiative von der SVP wahrscheinlich angenommen wird oder vielleicht angenommen wird, oder es wird auf jeden Fall knapp, weil sehr viele Leute einfach merken, in der Migrationspolitik, da gilt irgendwie eine andere Zeit. Das sind 4 Jahre. 4 Jahre ist normal, das ist für die 2 Sekunden.
Bis man das merkt.
Also ich meine, jetzt Kopfendeckel, 4 Jahre brauchen die, um so etwas zu merken. Und das Zweite ist natürlich, Entschuldigung, das sind ja herzige Massnahmen, aber eigentlich muss man natürlich sagen, wer nicht arbeiten, dem wird Sozialhilfe gestrichen. Entschuldigung. Also was geht es eigentlich noch? Die sind alle da und geniessen unser Gastrecht und wir schützen sie gern schützen und wir bewundern die Ukrainer und wir nehmen auch lieber Ukrainer als Afghanen. Übrigens, ich habe gar nichts gegen die Ukrainer, aber ihr müsst arbeiten. Ihr müsst arbeiten und sonst gehen wir wieder heim. Das war immer so gewesen. Das war im Zweiten Weltkrieg so gewesen. Das war im Ersten Weltkrieg immer so gewesen. Was soll das? Dass man denen geht und sagt, du darfst vielleicht ein bisschen im Raff rumhängen und dort irgendwie Zeitschriften studieren. Nein, also bitte, das geht doch nicht. Aber gut, wie gesagt, deshalb ist es auch kein Wunder, dass nur 37% arbeiten. Und diesen Leuten tut es ja nicht gut. Es tut denen ja nicht gut. Es sind ja Leute, die wissen, dass Arbeiten etwas Gutes ist und es sind auch noch Christen. Wir wollen die eigentlich behalten. Wir wollen die, aber sie müssen arbeiten. Gut, gehen wir zu etwas anderem. Und das ist jetzt wirklich eine positive Nachricht, da müssen wir jetzt mal sagen. Der Albert Rösti, was gibt es da zu sagen?
Ja, er hat heute zum ersten Mal seit seiner Rückenoperation von Ende April wieder physisch an einer Bundesratssitzung teilgenommen. Der Titel ist einfach lustig von der Medienmitteilung. Bundesrat Albert Rösti teilweise wieder vor Ort. Da fragt man sich, hat er irgendwie den Arm die Heime gelassen oder ist ein Fuß noch im Büro oder so?
Irgendwie hat er den Heim gelassen.
Genau, also wirklich, tut mir leid. Wer immer auch die Medienmitteilung betitelt hat, grossartig. UVEC, die Leiterin Kommunikation, wird Adresse für Rückfragen. Eigentlich müssen wir ihren anrufen, Franziska Ingold. Wo ist genau der Fuß und der Kopf von Albert Rösti?
Ja, vor allem der Kopf. Weil, eben, genau. Es ist nämlich interessant, das zeigt, ob man eine Bundesratssitzung ohne Hirn überstehen oder nicht. Und wir sind unsicher.
Bitte um Aufklärung.
Ob man das Hirn braucht an der Bundesratssitzung. Das ist nur eine Frage. Genau. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Bundespersonal. Ui, 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 ui. Also, genau. Beamte. Beamte. Ihr könnt euch noch so lange Bundespersonal nennen. Ihr seid Beamte, ja. Beamte, 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 Beamte. Und jetzt, was ist da mit den Beamten?
Es gibt eine Revision von der Bundespersonalverordnung. Das ist sozusagen die Fringe-Benefit-Verordnung für die Beamten in unserem Land. Und dann liest man, oder? Und dann, ja, ja, also jetzt wird es wirklich hart. He? Der Ferienanspruch der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung ab dem 60. Lebensjahr von heute 7 Wochen, also die haben 7 Wochen, ab 2027 wird der gekürzt. Oder? Und dann kommt der grosse Satz. Und zwar 2027 und 2028 wird diese Kürzung einen Ferientag betragen. Ab 2029 dann 3 Ferientage. Es ist eine unglaubliche Kürzung, wirklich. Also wir kommen Tränen. Liebe Beamte, die über 60 sind, ab nächstes Jahr müsst ihr einen Tag weniger Ferien. Es ist ein Skandal. Man tut euch einen Schuh in den Arsch. Ihr seid arme Siechen. Ihr tut mir wirklich leid. Das geht doch nicht. Den einen Tag habt ihr alle zu gut.
Genau, und der Unterschied ist ja der, die meisten Beamten sitzen sowieso also im Homeoffice und also der Ferientag, wo sie dann weniger haben, das heisst einfach, an dem Tag legen sie die Turnschuhe anlegen im Haus und nicht mehr pfinken. Das ist der einzige Unterschied. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn ihr irgendeinen privaten Betrieb in unserer Schweiz kennt, wo Leute über 60 7 Wochen Ferien haben, bitte melden. Bitte jetzt melden, schreibt uns ein Mail. Weil wir haben das Gefühl, das gibt es nie nicht. Es gibt sonst nie nicht in der Schweiz, dass ein Arbeitnehmer 7 Wochen Ferien bekommt. Und das sind unsere lieben Beamten. Und es gibt ja immer so Leute, wie zum Beispiel Walter Thurnherr, die immer behaupten, ja, das Beamtenbashing geht dem auf Nerven. Ja, uns geht auf Nerven, dass die Beamten so privilegiert werden, wie früher der Klerus in der katholischen Kirche im Mittelalter. Die leben einfach auf Kosten der anderen Leute und tun uns noch belehren. Ja,
noch eine andere Massnahme, die ich sehr problematisch finde. Man will, dass Hochschulpraktika in der Bundesverwaltung attraktiver werden und darum frisch zwischen dem Studienabschluss und dem Praktikum von heute 12 auf 18 Monate anheben. Das finde ich ganz schlecht. Ich finde wirklich, man sollte das sogar streichen. Der direkte Zugang von der Uni in die Bundesverwaltung ist nicht gut. Die Leute sollen mindestens zuerst 10 Jahre arbeiten und dann in die Bundesverwaltung. Dann hat man nämlich in der Wirtschaft etwas gesehen, wie man Geld verdient, bevor man in die Bundesverwaltung geht und das Geld ausgibt.
Genau, wir haben heute schon Sog von der Bundesverwaltung auf die Akademiker. Auch wegen dem Lohn, aber eben auch wegen so Sachen wie 7 Wochen Ferien ab 60. Das ist halt
Angst. Minus ein Tag, Markus.
Ja, minus ein Tag ist brutal. Es tut mir wirklich leid für die Beamten. Im Homeoffice haben sie jetzt einen Herzinfarkt, weil sie einen Tag weniger dürfen im Homeoffice.
Oder will sie
nicht zuhören. Nein, ist ja wahnsinnig. Gut, jetzt Bundesrat Parmelin hat etwas Gutes gesagt, aber zuerst müssen wir wieder mal eines darauf hinweisen. Silber ist wichtig und mit Silber könnt ihr wirklich euer Vermögen gut schützen. Und wenn ihr das wollt, dann geht zu der Firma BB Wertmetall. Dominik, was ist da für eine Aktion zurzeit?
Ja, wenn man ein Konto eröffnet, ein S-Deposito-Konto, dann kommt man einen Startbonus. Das gibt's. Ich habe nie gehört, dass wenn du ein Konto öffnest bei einer Bank, dass irgendwie zum Start einen Bonus überkommst. Und zwar eben in Form von Silber, von einer Unze Silber. Tolles Angebot, ihr müsst jetzt gut zuhören.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende Mai ein S-Deposito eröffnen, dann geht Nebelspalter 26 angeben und mindestens 1'000 Schweizer Franken einzahlen, bekommen Sie ein Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja gut, wir haben Parmelin schon erwähnt. Der Guy Parmelin widerspricht dem Beat Jans. Um was geht's?
Ja, wir haben das genau angeschaut, was die beiden Bundesräte sagen, was passiert bei einem Jahr zur Nachhaltigkeitsinitiative in Sachen Personenfreizügigkeit. Und das ist wirklich lustig. Eine Regierung, zwei Meinungen, während der Beat Jans immer so tut, dass sie dann automatisch oder Personenfreizügigkeit fällt dahin und auch dann geht auch noch Schengen-Dublin, obwohl es dort gibt es keinen, es gibt auch dort keinen juristischen direkten Konnex und so, sagt ganz ruhig die Guy Parmelin, ja nein, man muss dann eine Behördenvorlage muss man, ausarbeiten, die kommt ins Parlament und da gibt es ziemlich sicher ein Referendum und so weiter. So einfach ist das nicht. Und das ist schon noch interessant, oder? Es zeigt ein bisschen, wie weit die Behördenpropaganda von Beat Jans geht, wo das einfach Land auf, Land ab einfach überall behauptet, obwohl das im Text drin so eigentlich gar nicht steht.
Genau, und zum Thema Behördenpropaganda hat bluewin.ch, das ist eine Newsplattform, wo der Swisscom gehört, auch eine interessante Untersuchung vorgelegt.
Ja, sie haben ein Papier aus der Bundeskanzlei, oder, wo beschreibt, dass man genau so Propaganda eben nicht machen darf. Dass man eben muss sachlich informieren, verhältnismäßig und eben nicht letztlich Kampagne machen, oder? Und es ist schon noch verrückt, wie letztlich der Beat Jans das einfach macht. Und stell dir vor, ein Bürgerlicher wäre das. Ich weiss jetzt nicht mehr wenn, aber es hat doch so Abstimmungskämpfe gegeben, wo, wenn nur schon ein bürgerlicher Bundesrat an drei Orten war, hat der Tagesanzeiger eine Kampagne gefahren, Verletzungen von dem Grundsatz, dass man irgendwie sachlich informieren und weiss nicht was. Und das Interessante ist jetzt, wo bluewin.ch das aufgedeckt hat, sagt die Bundeskanzlei plötzlich, ja, das Papier sei eben nur eine Leitplanke, wie der Bund die freie Meinungsbildung vor Abstimmung schützen will. Aber das Papier sei unverbindlich. Also das Schützen von der freien Meinungsbildung vor Abstimmungen ist für die Bundeskanzlei unverbindlich. Jetzt eben, weil es im Fall Jans konkret müsste werden.
Und wie immer wissen wir nicht, ob der Urs Bruder beteiligt war.
Sehr wahrscheinlich.
Entscheid, aber wir nehmen es an. Urs Bruder, tun euch den merken, ehemaliger WOTS-Journalist, der die Bundeskanzlei jetzt mit grossem Einfluss prägen. Und dann kommen solche lustige Entscheidungen. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr die Abstimmung kommt wegen dem Kriegsmaterialgesetz, dann werdet ihr genau das erleben. Dann werdet ihr erstens erleben, dass die Bundeskanzlei ganz, ganz streng schauen, ob jetzt da wirklich der Guy Parmelin oder genau. Ich weiss nicht wer, der Martin Pfister, wirklich ganz neutral auftritt. Genau. Wir werden es ganz scharf schauen, weil die WOTS ist nämlich gegen das Kriegsmaterialgesetz, Revision. Und dann ist Urs Bruder auch dagegen. Und dann ist auch die Bundeskanzlei dagegen. Und das Gleiche wird passieren im Tagesanzeiger. Die Tagesanzeiger wird dann ganz kritisch geschaut, während jetzt der Beat Jans kann machen, was er will. Spielt keine Rolle, die Tagesanzeiger tut klatschen und die Bundeskanzlei tut wegschauen, weil alles so unverbindlich ist. Es ist immer genau. So unverbindlich. Urs Bruder ist ja der Ausdruck von Unverbindlichkeit, solange es nicht um seine linke dogmatische Ideologie geht. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es gemerkt, das ist offensichtlich, die 10 Millionen Initiative, die gibt es reden. Das ist das wichtigste Thema von diesem Jahr, das kann man sicher sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr alle Argumente hört. Und wir haben es gesagt, die Bundeskanzlei bringt ja das Argument der Gegner und wir bringen die Gegner. Wir bringen mal das Argument vom gesunden Menschenverstand. Und jetzt hören wir mal gut zuhören, das ist ein Spot der Befürworter.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Klimakrise ist also ein Thema, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, aber wo halt auch die Fakten ab und zu ein bisschen unter Druck kommen. Dominik, was ist da der neueste Stand?
Ja, vor 2 Wochen ist die Geschichte auch bei uns gekommen, dass die Klimaforscher selber das Extremszenario RCP 8.5, oder wo eigentlich uns Menschen in diesem Land, aber auch weltweit, immer um die Ohren gehauen worden ist, weil das Szenario, das führt eben zu einer Temperaturerhöhung, ich habe glaube irgendwie 4 oder 5 Grad bis 2100 im Kopf, das sei nicht plausibel. Und es ist interessant, wie Klimalobby auf das reagiert, oder? Ja, das ist ein riesiger Erfolg, weil wir gemeinsam gehandelt haben, sagt ein Deutscher. Ein Deutscher Abgeordneter. Deutschland, das ist das Land, wo es, glaube 500 oder 550 Milliarden investiert hat in erneuerbare Energie und immer noch unglaublich viel CO2 in die Luft rauslässt. Das ist, ich meine, die Deutschen müssen bei Energie und bei Klimapolitik gar nichts sagen. Aber das ist, zieht sich durch. Also auch andere Wissenschaftler, Politiker und Journalisten sagen, ja, es sei jetzt halt einfach ein grosser Erfolg, dass wir das Szenario ad acta legen
können. Genau, aber immerhin muss man sagen, es ist jetzt noch raffiniert, dass sie jetzt einfach, nachdem sie 20 Jahre nichts erreicht haben und immer wieder gewarnt haben und gesagt haben, es wird immer schlimmer und immer verreckter, jetzt merken sie plötzlich, es wird nicht so viel verreckter. Und jetzt sagen sie plötzlich, die Massnahmen haben genügt. Und wenn die Massnahmen ja genügt haben, dann können wir jetzt langsam auch aufhören in dem Fall. Das wäre dann der nächste Schritt. Nein, gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch etwas, was einem zu denken gibt, eine Umfrage in Österreich unter Muslimen. Dominik, was sind da die Ergebnisse?
Man hat insgesamt 1200 Jugendliche von 14 bis 21 befragt oder von 515 Leuten, Junge, die muslimischen Glaubens sind. Und das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. 41% von diesen Jugendlichen haben gesagt, religiöse Vorschriften stehen über österreichische Gesetze. 46% finden, man müsse bereit sein, für den Glauben zu kämpfen und sterben. Und 65% stimmen zu, dass islamische Regeln für alle Bereiche des Alltags gelten. So viel zu denen, wo etwa die sagen, das Kopftuch ist ja nur ein Zeichen von Freiheit und Feminismus. Nein, das ist ja klar, es gibt sozialen Druck. Und 53% eben wollen, dass Musliminnen in der Öffentlichkeit immer ein Kopftuch tragen. Und 36% von den muslimischen Jugendlichen sagen sogar, dass sich alle Menschen, also auch Nicht-Muslime, an die Regeln vom Islam halten müssen. Und der Forscher, der sagt dann zwar so ein nebenbei, ja, wir können nicht, Zitat, von markigen Aussagen automatisch auf entsprechende Handlungen schließen. Ja, das stimmt schon, aber weißt du, wenn 46% wollen für den Glauben sterben, für ein Attentat langt eigentlich nur einer.
Erstens das und das Zweite, was ja deprimierend ist, ähnliche Zahlen kennt man ja auch aus Deutschland.
Das ist nichts Neues.
Deprimierend ist ja, das sind ja alles Sekondos oder sogar Leute in der dritten Generation, die eigentlich schon lange im Westen sind und wo man eigentlich, wenn die Integration will funktionieren, müsste damit rechnen, die werden immer säkularer und die würden sicher nicht jetzt die Religion plötzlich wiederentdecken, wo ihre Väter oder Grossväter eigentlich gar nicht mehr richtig ernst genommen haben. Und das ist eben das Schlimme, was läuft, oder? Dass in den muslimischen Gemeinschaften eine Radikalisierung passiert, wo wirklich einfach jeder, der halt muslimischer Herkunft ist, ist von dieser Radikalisierung betroffen. Nicht, dass er selber radikal werden muss, aber doch sehr, sehr viel machen das mit. Und das andere, was auch interessant ist, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich immer im Koran gewesen. Im Koran ist eigentlich immer klar gewesen, du musst eigentlich, alle Menschen müssen am Schluss Muslim werden. Islam muss sich ergeben. Man muss sich ergeben. Und wer es nicht macht, den kann man eigentlich töten oder wenigstens besteuern. Auf jeden Fall ist es nicht vorgesehen, dass es Leute gibt, die den Glauben nicht haben. Und natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ja, Christen haben auch missioniert. Ja, aber nach dem Neuen Testament missioniert man nicht mit der Pistole. Es ist passiert, ich gebe es zu, man hat es gemacht, aber es ist gegen das Neue Testament. Es steht im Neuen Testament nicht, ihr müsst jeden ungläubigen Christ, also jeden, der nicht Christ ist, umbringen. Das steht im Koran und das ist ein ziemlich grosser Unterschied.
Vielleicht noch zwei Aspekte. Es ist ein Vorstoss hängig im Ständerat von der Mitte-Ständerätin Heidi Zkracken, Uri, wo so eine Untersuchung auch in der Schweiz machen will. Weil in der Schweiz hat man sie so noch nicht gefragt. Und es ist interessant, dass du eben sagst, das Problem ist wirklich, dass bei allen anderen Migranten in der Regel die zweite Generation und erst recht die dritte ist ja völlig assimiliert. Nicht nur integriert, assimiliert. Mhm. Und einer der berühmtesten Migrationsforscher, der Holländer Ruud Koopmans, ein Soziologe, der in Berlin lehrt, der hat, ich habe selbst extra nachgeschaut, vor 9 Jahren hat er das entdeckt in mehreren Befragungen und Studien, dass eben die zweite und dritte Generation teilweise noch extremer ist als die erste. Und er hat darum in einem grossen Artikel damals vor 9 Jahren geschrieben, Multikulti ist gescheitert, Assimilation ist die nötige Forderung an die Zuwanderer. Vor 9 Jahren passiert ist offensichtlich in Wien, aber auch in vielen anderen Orten nichts.
Ja, und er ist ja eigentlich noch politisch korrekt.
Völlig.
Aber eigentlich falsch. Weil es ist eben wirklich interessant, es gibt nur eine Einwanderergruppe, wo man das Phänomen muss feststellen muss. Und das ist bei den Muslimen. Chinesen in der dritten Generation sind nicht super Chinesen. Die sind nicht plötzlich Kommunisten. Oder auch Sri Lanka, wir haben viele Leute aus Sri Lanka. Die sind total integriert. Die sind Schweizer. Die sind sogar Bünzli. Die sind totale Bünzli. Ich war letztens am Wallensee in einem Restaurant. Da kommt jemand, der offensichtlich ursprünglich einmal aus Sri Lanka kam, ist direkt die breiteste Ostschweizerin, einem an. Und ist einfach bünzlig. Die werden alle Bünzli. Aber Muslime werden nicht Bünzli, sondern die werden Terroristen. Und das ist der Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Und man muss einfach mal ehrlich sein und sagen, es gibt nur eine Einwanderergruppe, wo man das Problem haben. Und vielleicht ist es vielleicht intelligent, wenn man nicht mehr zu viel von denen nimmt, sondern schaut, dass man abbremsen kann. Soviel ich weiss, gibt es die nämlich eigentlich in Europa auch nicht. Man müsste sie nicht direkt aus dem Nahen Osten immer holen, weil man es einfach so toll findet. Gut, Dominik?
Ja, ich habe noch eine letzte Geschichte, ganz eine lustige Geschichte, über die EU-Kommissäre. Die sind hässig, weil sie, wenn sie müssen, von Brüssel auf Straßburg fahren, das ist 440 Kilometer, dann langen ihre Elektroauto, die sie nur haben, wegen der Ursula von der Leyen, ihren Green Deal, dann langen die eben nicht. Dann müssen sie irgendwo in der Mitte müssen die aufladen, 20, 30 Minuten irgendwo einstecken und verlieren noch mehr Zeit. Das regt sie sowieso auf, ständig auf das Straßburg fahren, was nur eine Konzession an die Franzosen ist. Und wirklich, also, und man regt sich auf über den Green Deal und man regt sich auf über die Auto. Es müssen ganz dicke, Politiker haben nicht herausgefunden, was für Auto, ganz dicke BMWs sind, die eben so schwer sind, dass die Batterie nicht lange von Brüssel auf Straßburg.
Das ist wirklich, es tut mir wirklich leid. Ja. Es tut mir wirklich leid. Bänen. Und ich meine, Straßburg ist ja der Ort, wo der Alain Berset sitzt. Ich weiss nicht, ob der Alain Berset auch ein Elektroauto hat. Oder immer noch die gleiche Bundesratslimousine braucht, die er für andere Zwecke auch gebraucht hat, wie wir gehört haben.
Pharma ist. Wir wissen.
Ja gut, ob sie jetzt mit Elektrobetrieb auf Freiburg im Breisgau gefahren ist oder nicht, wissen wir nicht. Kann man noch recherchieren. Gut, das war Bern einfach an dem 27. Mai 2000. 26. Wir haben noch einen Hinweis in eigener Sache, ein Event vom Nebelspalter. Dominik, um was geht's?
Am 18. Juni müsst ihr euch einschreiben. In der Mehrzweckhalle Niedergöss einen grossen Anlass zu den Rahmenverträgen mit dir, mit mir, mit dem Olivier Kessler vom Liberalen Institut und Matthias Borner. Das ist ein SVP-Kantonsrat. Und ihr müsst sowieso, Niedergöss ist sowieso schön, weil wenn man rechtzeitig kommt und es schön hell ist, dann sieht man das wunderschöne Kernkraftwerk Gösgen. Das kann man also auch noch bestaunen, wo Tag und Nacht, egal ob es windet oder die Sonne scheint oder nicht, einfach Strom liefert.
Genau, und wir tun es noch goldig anmalen, damit ihr es auch seht. Gut, also das war es, Bern einfach am 27. Mai 2026. Dominik Freusi und Markus Somm, und wie immer gilt, tönt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht es gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch